Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Lesung mit Andrea Specht. Mein Name ist Johannes Jahn. Ich arbeite beim Brunnen Verlag und wir freuen uns sehr, dass Frau Specht für uns ein Buch geschrieben hat. Sie hat die spannende Geschichte von David Tonje aufgeschrieben. Und ich fange jetzt gleich mal an, Frau Specht. Selten hat mich ein Buch so gepackt, als ich das gelesen habe, dass hinterher, als ich dachte, was stelle ich Ihnen denn jetzt für Fragen überhaupt zu dem Buch, mir fiel erstmal überhaupt keine Frage ein. Wie ging es Ihnen eigentlich, als Sie zum ersten Mal David Tonje begegnet sind?
Ich war ein Tick aufgeregt. Hören Sie mich? Okay. Ich war ein Tick aufgeregt, weil ich wusste, er ist im Modebereich unterwegs, er ist sehr, sehr cool und hip. Ich bin jetzt nicht so die Fashionista, habe ihn in Berlin getroffen, in einem Hotel zum Frühstück. Und das Schöne war, dass ich eigentlich sehr, sehr schnell total entspannt war, weil David ein unglaublich bescheidener, entgegenkommender, offener Mensch ist, der einen sich so wohlfühlen lässt. Also er ist wirklich... baut überhaupt gar keine Grenzen auf, sondern ist sehr, sehr entgegenkommend und hat mich eigentlich sehr schnell wohlfühlen lassen in dem, wie ich bin. Also es war sehr, sehr schön. Es ging ja auch darum, passen wir zusammen? Also kann er sich vorstellen, dass ich sein Buch schreibe oder seine Biografie schreibe? Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt gemacht, aber es hat sich ziemlich schnell gezeigt, wir verstehen uns und ich weiß, was er meint, er versteht, was ich meine und das war innerhalb von einer Viertelstunde, glaube ich, so auch geklärt.
Ich glaube, ich habe keinen Ton jetzt. Okay. David Tonje ist ein Modemacher. Er macht T-Shirts wie das, was ich hier anhabe. Vielleicht können Sie es sehen, wo so schön groß draufsteht, Love Your Neighbor. Als ich das T-Shirt zum ersten Mal getragen habe, bin ich mit meinem Sohn zu einem Fußballturnier gefahren. Und da guckten mich die Leute so an und fragten mich, heißt dein Nachbar etwa Boateng? Und dann habe ich so gedacht, okay, was stellen sich die Leute unter Love Your Neighbor eigentlich vor? Ja, worum geht's eigentlich bei Love Your Neighbor? Vielleicht können wir ja dazu auch ein Stück aus dem Buch hören.
Damit direkt einsteigen?
Ja.
Also Love Your Neighbor fing, um das noch zu sagen, mit einem Traum an oder mit einer Vision. Und die lese ich jetzt einfach mal vor, also wie das alles angefangen hat. Es ist stockdunkel, mitten in der Nacht. Ich liege in meinem Bett und schlafe. Auf einmal spüre ich, dass eine dichte Spannung den Raum erfüllt, die mich total ergreift. Die Luft in meinem Zimmer ist wie elektrisiert. Etwas Großes, Unglaubliches kündigt sich an. Dabei ist alles völlig ruhig, so wie bei der Stille vor dem Sturm, bevor der erste Donner hervorbricht und sich das Gewitter entlädt. Doch was hier geschieht, ist nicht bedrohlich, im Gegenteil. Ein tiefer Frieden hüllt mich ein, wie eine riesige Daunendecke. Gespannt wird meine Aufmerksamkeit auf das gezogen, was von irgendwoher gleich kommen wird. Ich wage kaum zu atmen. Da, unvermittelt geht es los. Wie aus dem Nichts strahlt direkt vor meinen Augen ein Bild auf. Dann noch eins, drei, vier, immer mehr, bis viele einzelne Szenen im Dunkeln aufleuchten. Wie auf einer Leinwand ist alles deutlich zu erkennen. Gefesselt betrachte ich ein Bild nach dem anderen. Auf einem sind Klamotten zu sehen. T-Shirts, Sweatshirts, Caps, tolle Mode mit frischem Style. Eine andere Szene zeigt mir einen jungen Mann, der an einem See sitzt, die Füße lässig im Wasser baumelnd und ein Notebook auf den Knien. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich überrascht, dass ich das bin. Dort am Ufer designe ich Kleider, entwerfe Skizzen und wähle Schnitte und Farben aus. Was hat das zu bedeuten? Schon werden meine Augen zum nächsten Bild gezogen. Dort sitzen Obdachlose mit ihrer zusammengerafften Habe auf einer Decke oder einem Stück Pappe auf der kalten Straße. Mit völlig abgetragenen Kleidern und hoffnungslosen, gesenkten Blicken. Die Szene bewegt sich und ich sehe, wie ich auf die Bedürftigen zugehe, mit ihnen spreche und ihnen Kleider schenke. Es sind dieselben Klamotten, die ich zuvor entworfen habe. Die müden Augen der Wohnungslosen strahlen vor Glück. Ganz in der Mitte der vielen Szenen steht in leuchtenden, deutlichen Buchstaben Love Your Neighbor. Ein Blick zurück auf das Bild mit den Kleidern macht mir klar, dass die Shirts und alles andere denselben Schriftzug tragen. Während ich noch völlig gebannt von einem Bild zum anderen schaue und langsam den Zusammenhang begreife, beginnt es plötzlich im Raum zu flackern. Vom linken Rand her bewegt sich eine brennende Fackel ins Bild. Eine Fackel wie bei den Olympischen Spielen mit einem kurzen, metallenen Schaft und einer kraftvollen, gelblich-roten Flamme. Es kommt noch eine dazu. Dann sind es schon drei, zehn, immer mehr, bis schließlich mein ganzes Zimmer voller Fackeln und flackerndem Licht ist. Fasziniert blicke ich in das riesige Flammenmeer, das wie ein Lauffeuer um sich greift und alles um mich herum hell und warm macht. Auch in mir breitet sich eine wohlige Wärme aus und tiefe Freude durchflutet mich. Auf einmal fühle ich mich so leicht und unbeschwert, so glücklich wie lange nicht mehr. Hier, mitten in dieser Vision, möchte ich sein und bleiben. Etwas zieht mich mit aller Leidenschaft zu dieser Idee hin. Ich will Klamotten entwerfen. Ich will ein Modelabel gründen und es wird Love Your Neighbor heißen. Liebe deinen Nächsten. Wow. Doch eins ist ganz klar. Bei dem, was ich vor mir sehe, geht es um viel mehr als Klamotten. Etwas kann in Brand gesetzt werden, wenn sich das Feuer ausbreitet und viele ergreift. Die Mode ist nur Teil eines Lifestyles, der von einer bedingungslosen Liebe geprägt wird. Yes, hier geht es um radikale, gebende Nächstenliebe. Ich weiß, diese Bewegung wird sich immer weiter ausbreiten. Coole Mode wird ein Trittbrett dafür bieten, Türöffner sein. Glasklar steht es mir vor Augen, alle Bilder zusammen ergeben komplett Sinn. Bam, ich bin völlig begeistert. Als ich schließlich die Augen aufschlage, drehe ich mich benommen zum Nachttisch. Der Blick aufs Handy sagt mir, es ist 8 Uhr. Krass, was war das denn? Der nächtliche Traum steht noch völlig real vor mir. Die Bilder, das Flackern, die Begeisterung und der Frieden in mir. Tief drin weiß ich, das war mehr als ein Traum. Da hat Gott zu mir gesprochen.
Ja, ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die vielleicht so eine klare Vision, vor allen Dingen in der Nacht, im Traum empfangen über dem, was Gott ihnen sagt, was ihre Aufgabe oder ihre Leidenschaft ist, wofür sie sich so einsetzen können. Allein das ist ja schon ungewöhnlich, dann auch mit T-Shirts noch andere Menschen zu beschenken. Aber die Geschichte hat ja noch viel früher von ihm angefangen und auch seine Geschichte ist ja mit vielen Dingen schon gespickt gewesen, die nicht jeder erlebt. Ja, auch die ist ja schon sehr ungewöhnlich gewesen. Wollen Sie davon vielleicht noch etwas erzählen?
David war immer sehr wichtig, auch bei unseren geführt haben, dass nicht aus heiterem Himmel diese Vision kam, sondern dass er einfach durch ganz viel zerbrochen oder durch ganz viel Zerbruch gegangen ist, sehr, sehr viel Schweres erlebt hat und vor dem Hintergrund ihm umgekehrt ist, was es bedeutet, wirklich zu lieben und auch bedingungslos zu lieben und sich wirklich Gott hingeben zu können mit dem, was er von ihm möchte. Er hat in Teenagerjahren einfach eine sehr schwere Erfahrung gemacht, da werde ich gleich was draus vorlesen, woraufhin sein Leben in eine komplett andere Richtung gegangen ist und das, die dann vor 5 Jahren kam, ihn nochmal so komplett wo angeholt hat, das wird eben im Lauf des Buches deutlich, also dass da eine Geschichte von Zerbruch, Reifung von einer Persönlichkeit auch stattgefunden hat, die ihn halten lässt, dass er mit seinem Modelabel so viel Erfolg hat oder auch so vorpreschen kann.
Ja, wenn Sie uns noch was sagen.
Genau, dann lese ich mal. Seine Frau David ist mit zwei Geschwistern aufgewachsen, einem großen Bruder und einer großen Schwester. Und die große Schwester heißt Anja, um die geht's jetzt. In dem Anja mit ihrer Ausbildung angefangen hatte, hatte ein Fest veranstaltet, um einen der zu verabschieden. Es war der vierte Tag ihrer Lehre. Ein Auto mit zum Fest. Abends wollte Anja mit der S-Bahn zurückfahren. Der Bahnhof lag einige Kilometer von unserem Haus entfernt, sodass es meiner Mutter nicht recht war, dass Anja allein nach Hause lief. Also fuhr Mama kurz vor 10 durch die laue Augustnacht zum Bahnhof und wartete den einfahrenden Zug ab. Die Türen der S-Bahn öffneten sich aus, zerstreuten sich in alle Richtungen. Dann leerte sich der Bahnsteig wieder. Von Anja nichts zu sehen. Wie konnte das sein? Mama wurde nervös. Mit zittrigen Händen kramte sie das Handy aus ihrer Handtasche und wählte Anja an. Während sie weiterhin in Richtung Bahnhof blickte und nach der Silhouette ihrer Tochter Ausschau hielt, lautete das Signal. Doch Anja nahm nicht ab. Jetzt stieg Panik in Mama auf. Ihre Tochter war absolut zuverlässig und es war ganz und gar nicht ihre Art, sich nicht an Anja zu halten. Sie hätte sich gemeldet, wenn sich ihre Pläne geändert hätten. Der mütterliche Instinkt sagte Mama, dass hier etwas nicht stimmte. Atemlos vor Angst fuhr sie nach, stellte den Wagen ab, rannte die Treppe zu dem am Hang gelegenen Reihenhaus hoch und stürmte zu Papa. Ihre Stimme überschlug sich, als sie immer wieder rief, es muss etwas passiert sein, ich spüre es, etwas ist passiert. Papa behielt einen kühlen Kopf und redete beruhigend auf Mama ein. Anja kommt schon noch, bestimmt ist was dazwischen gekommen, du wirst schon sehen. Papa zum Bahnhof und wartete die weiteren S-Bahnen ab. Doch wer auch weiterhin nicht ausstehen, ja. Allmählich beschlich auch meinen Vater die Angst um seine Tochter. Mama war zu Hause geblieben. Wir Jungs schliefen schon oben in unseren Zimmern. Mit zitternden Fingern wählte sie immer wieder Anjas Handynummer. Ihr Puls raste, während sie abwartete. 5-mal, 6-mal, 10-mal. Panisch legte sie auf und versuchte es wenige Sekunden einmal. Doch immer nur hörte sie das endlose Tuten in der Leitung. Fieberhaft überlegte meine Mutter, was sie noch tun konnte. Von Anjas neuen Kollegen kannte sie keinen. Niemand wusste, wo dieses Betriebsfest gefeiert wurde und wie man dort jemanden erreichen konnte. Wie getrieben telefonierte sich Mama durch, bis sie tatsächlich über zig Ecken hat, dass die Feier auf einem Bauernhof in der Nähe von Winterthur stattfand. Bald standen von dort an der Leitung. Mit unglaublicher Beherrschung brach sie, so ruhig sie konnte, Guten Abend, ich bin die Mutter von Anja Toni. Sagen Sie, ist meine Tochter Ihnen auf der Feier? Stille. Dann erwiderte die Frau an der Leitung, warten Sie bitte einen Moment, und legte mit einem lauten, knackenden Hörer. Die Stille und das Warten brachten Mama fast um den Verstand. Ihr ganzes Leben lebte vor Anspannung. Wenn Anja nur gleich den Hörer abnahm und sie ihre vertraute Stimme, dann war alles gut. Endlich ein Geräusch in der Leitung. Den Hörer in die Hand. Es war nicht Anja. Eine erstickte Frauenstimme begann. Mamas letzte Hoffnung war geplatzt. Unbeholfen eröffnete sie, was ihr Mutterherz längst intuitiv wusste. Anja ist tot.
David hatte eine sehr intensive Beziehung zu seiner Schwester. Sie war ein Vorbild für ihn. Und die ganze Familie hat natürlich diesen Schlag nur schwer verkraftet. Jeder hat auf seine Art umzugehen. Er hat viel getrauert, hat teilweise sogar übernachtet. Ist dann später wie hat er eigentlich versucht, überhaupt dann damit klarzukommen?
Also um noch dazu zu sagen, David war da 13, als es passiert war, und seine Schwester 6. Er ist in einer Familie aufgewachsen, aber in dem Moment brach für ihn sein komplettes Weltbild und Gottesbild. Also für ihn war es überhaupt nicht zusammenzukriegen, wie ein guter Gott das zulassen kann, die Schwester und auch so ein Vorbild und so ein toller Mensch sterben kann. Er hat sich ganz bewusst von Gott verabschiedet und meinen eigenen Weg, hat sich auch von seiner Familie distanziert, weil es für ihn eine ganz erträgliche Trauersituation war. David ist ein sehr, sehr sensibler Mensch, der das einfach nicht aushalte und hat sich dann in verschiedenen Subkulturen bewegt, immer ganz stark auf der Suche nach seiner Identität, fern von seiner Familie mit Freunden, erst in einer Surfer-Subkultur, im Militär und letztlich ist er in der Finanzwelt gelandet und hat dann senkrecht Stahl hingelegt oder mit 18 sogar schon, wo er innerhalb kürzester Zeit mehrere, also über 10.000 Franken im Monat Einkommen generiert hat, hat sich da wirklich super durchgeschlagen. Ist erreicht, was er erreichen konnte, hat sich einen Porsche gekauft mit 20. Aber gemerkt, eigentlich fehlt mir ganz, ganz furchtbar viel. Aber es war einfach eine Suche, die sich begeben hat. Und auch immer wieder der Versuch, diesen Schmerz zu betäuben. Also er konnte keinen Frieden damit schließen, dass Anja nicht mehr in seinem Leben war. Und ist einfach gerannt, also auch weggerannt vor dieser Frage.
Er stand ja dann später selber an der Stelle, wo seine Schwester verunglückt ist und wollte trotz seines Erfolges, trotz dass er in der Welt so viel nach weltmenschlichen Maßstäben alles erreicht hatte, sich lassen konnte, war er immer noch so voller Trauer, da seinem Leben ein Ende setzen wollte und selber sich an der Stelle, wo seine Schwester verfahren worden ist, sich selber auf die Gleise gestellt hat. Was hat er dann dort erlebt?
Er hat tatsächlich genau den Zug zu genau der Uhrzeit abgepasst, wo das damals passiert ist. Er hatte die Jahre tatsächlich immer einen großen Blumenstrauß Rosen als Gedenk vor den Zug geworfen und in dem Jahr wollte er sich selber vor den Zug werfen. Und als der Zug, also es war ein Zug, der durchgerast ist durch den Bahnhof. Als der Zug ankam, also rannte er auf die Gleise zu und wurde an der Schulter zurückgerissen. Konnte sich lernen, warum er noch lebt. Er merkte einfach nach einer Weile, ich bin nicht unter dem Zug. Konnte sich nur erklären, es muss irgendwie ein Engel gewesen sein, irgendeine Macht, obwohl er damit gar nichts mehr tun haben wollte und auch nicht daran geglaubt hat. Er wusste einfach, okay, ich soll wohl was ändern in meinem Leben. Also es war so ein Schalter auch in ihm umgelegt worden. Ich versuche jetzt Schritte rauszugehen aus dieser Trauer wieder zu leben.
Ja. Ja, er hat dann viele Schritte mit Gott gemacht, wieder Schritte auf Gott, einige Erfahrungen mit ihnen, auch spannende Erfahrungen. Wir können das jetzt alles erzählen, dazu fehlt uns die Zeit. Sie können das gerne später nachlesen. Aber dann passierte ja das Nächste. Er wachte eines Morgens auf und konnte nicht mehr laufen. Auch da ist er durch einen sehr, sehr schmerzhaften Prozess gegangen. Und noch heute leidet er ja unter diesen Rückenschmerzen, muss stärkste Schmerzmittel nehmen. Und das alles ist doch spannend, Menschen zu erfahren, der dann so einen Traum hat und eigentlich, wie kommt das trotz diesen stärksten Schmerzmitteln, die er nehmen muss? Er hat selber mal zu unserer Lektorin, also wenn ich Gott nicht hätte, ich würde einmal die Woche mindestens von der Brücke springen. Dass jemand, der eben so viele Schicksalsschläge hatte und so viele Rückschläge im Leben, schwere Dinge erleiden musste, dann trotzdem so viel Energie hat, so ein Projekt aufzusetzen, so ein Label zu gründen und damit anderen Gutes zu tun. Wie schafft man sowas?
Ist für mich auch ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war ja auch ein langer Prozess, dass David wieder zurück zu Gott gefunden hat und wirklich seine Identität und auch sein Leben wirklich Gott anvertraut hat. Und das wirklich voraus, dass er immer wieder die Entscheidung tatsächlich nicht in dem Selbstmitleid, nicht in den Schmerzen, was er könnte, sondern immer wieder zu sagen, was kann ich anderen geben? So, ich kann mich jetzt in mich mich bemitleiden, aber ich kann auch schauen, so wo kann ich heute jemandem ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, heute jemandem einfach was Gutes tun und damit eben die Liebe weitergeben, auch selbst erfahren habe. Also wir haben jetzt wirklich einen Sprung gemacht zwischen Selbstmordversuch und aushalten, dass er mit diesen Rückenschmerzen lebt und dann auch noch so viel geben kann, aber er hat selber viel Liebe er einfach erfahren hat, durch Gott und durch andere Menschen, dass es sein erklärtes Ziel ist, das wirklich zu leben. Und ich denke, andersrum ist es auch, was ihn aufrecht hält, was ihn weitermachen lässt, dass er weiß, ich kann was geben, es ist mich zurückgeworfen. Ich weiß, ich habe ihn ja öfter mal getroffen, er wacht teilweise morgens mit Schmerzen auf und weiß gar nicht, was er machen kann. Es helfen keine Operationen mehr, keine Drogenarzneimittel. Es ist einfach zu Ende mit Therapie. Er weiß, Badewanne hilft so ein bisschen ganz früh morgens, aber dann ist es wirklich die Entscheidung, die er trifft, zu sagen, und diesen Tag, den lebe ich jetzt. Was mich auch immer wieder fragend und fassungslos zurückgelassen hat, hat eine wahnsinnige Stärke entwickelt, ja.
Vielleicht noch was hören, wie Love Your Neighbor, wie er das heute lebt, noch ein Stück aus dem Buch. Ich habe Ihnen dazu auch noch Fotos gebracht, die ich dann hier ablaufen lasse.
Genau, und das schließt sich an die Vision oder an den Traum, was ich zu Anfang gelesen hatte, dass ja auch Lose und Bedürftige Teil seines Traums und dieser Vision waren. Und das ist für bedürftige Menschen, hat David ein sehr, sehr großes Herz, schon seit er kleiner Junge war. Von Anfang an ist Liebe auch Teil des Labels und der Unternehmenskultur. Wir bezeichnen uns als Fashion Label. In der ersten Zeit gaben wir jedes 10. produzierte T-Shirt an Opfer. Nach einer Weile schon jedes 5. und 10% vom Erlös gingen an Projekte, die Bedürftige in unserer Nachbarschaft unterstützen. Inzwischen produzieren wir weit mehr als T-Shirts, Leder, Caps, Accessoires und Taschen. Gerade sind wir dabei, eine Stiftung zu gründen. 12% vom Gesamtumsatz fließen dann hier rein. Und davon werden weiterhin Bedürftige unterstützt. Wenn ich heute auf City-Trips gehe, habe ich immer einen Koffer mit T-Shirts, Mützenprodukten dabei, die ich Bedürftigen auf der Straße schenke. Dabei ist mir wichtig, dass ich Kleider verschenke. Keine gebrauchten Sachen, aber auch keine alten Kleider. Wenn ich lebe, soll es das Beste sein. Das ist mein Prinzip. Immer überwältigt es mich zu erleben, was da passiert, wie Herzen berührt werden und sich öffnen. Ich bin davon, dass Jesus auf jedem Herzen sitzt. Wenn man einen Menschen liebt, wenn man großzügig ihm Wertschätzung schenkt oder ihm aus heiterem Himmel für etwas dankt, öffnet sich das Herz und also die Liebe plumpst hinein. So simpel. Ja, es ist so simpel bei Gott. Wenn ich so unendlich geliebt bin von Gott, kann ich andere lieben. Dann kann ich getrost aufhören, Menschen bekehren. Das geht sowieso nicht. Gott sei Dank brauche ich niemanden zu überzeugen, denn mein Auftrag und der von Christen ist es, einfach nur Menschen zu lieben. Wir sind Träger von Gottes Liebe. Durch die T-Shirts wird diese Botschaft doppelt transportiert. Im Verschenken und mit der Message. Einmal, als ich wieder in London war, lief ich zur Underground Station. Und am Eingang saß ein Obdachloser mit einem Hut vor sich. Als ich mich zu ihm hockte, fragte ich ihn, ob er ein neues T-Shirt möchte mit einer Botschaft drauf. Sein Gesicht hellte sich auf. Yes, sure. Wir kamen ins Gespräch und ich erfuhr, dass er Peter hieß. Schließlich erklärte ich ihm, dass ich Klamotten mache und was es mit Love Your Neighbor auf sich hat. Mir von seinem Leben zu erzählen. Mit erstaunlich emotionsloser Stimme berichtet all den harten Umständen und Schicksalsschlägen, die er erlitten hatte. Schweigend saß ich und hörte ihm erschüttert zu. Meinen Arm hatte ich um seine Schulter gelegt. Nachdem er fertig war, blickte ich ihm in die Augen und sagte ihm, dass Gott ihn unendlich liebt und ihm alles geschenkt hat. Verwundert schaute er mich an, während ich redete. Doch seine feuchten Augen verrieten mir, Jesus war gerade in sein Herz geplumpst. Darf ich mit Peter? Fragte ich. Er stimmte zu und ich betete. Schließlich entschied sich Peter, sein Leben Gott anzuvertrauen, diesem Gott, der ihm so viel geschenkt hatte. Am nächsten Tag war ich wieder in dieser Gegend unterwegs. Als ich die belebte lang lief, hörte ich plötzlich jemanden rufen. David, David, how are you? War Peter. Fröhlich rannte er mir entgegen und umarmte mich fest. Tiefe freute mich. Ihn wiederzusehen und hier in dieser riesigen Metropole ein bekanntes Gesicht, dessen Geschichte ich sogar kannte, war wunderbar. So zogen wir zusammen im China-Imbiss und kauften uns was zu essen. Kann ich noch etwas für dich tun? Hast du noch etwas? Fragte ich ihn, als wir satt wieder vor die Tür traten. Oder kann ich für dich beten? Seine Antwort haute mich total um. Nein, Dave, ich weiß jetzt, dass der Himmel über mir offen ist. Jetzt bete ich für dich. Stand ich mitten auf der Straße im hektischen London und Tränen liefen mir übers Gesicht, während Peter.
Frau Specht, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, trotz dass die Geburt Ihres kurz bevorsteht. Vielen Dank. Die Lesung jetzt zu Ende. Wenn Sie noch Fragen an Frau Specht haben, sie wird da schräg gegenüber. An der Leseinsel, an der Buchverkauf, können Sie sich gern noch ein Buch mitnehmen. Sie können sich signieren lassen, ihr einfach auch noch Fragen stellen. Vielen Dank für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.